Hey, ich freue mich so, da zu sein. Das ist so schön hier in Pforzheim. Immer wieder aufs Neue. Und ich freue mich, muss es üben. Ich habe gelernt, ich muss hier in Pforzheim üben, dass ich das Mikro nicht so tief halte. Sonst werde ich immer gescholten. ich komme gerade tatsächlich aus echt einer richtig stressigen Zeit. Das hat nichts damit zu tun, dass ich Pastor bin, sondern einfach, dass ich ganz schlecht auch im Termine legen bin und ganz viel immer in kurzer Zeit machen möchte. Und ich habe zwei ganz krasse Wochenenden hinter mir, wo ich mache gerade so eine Seelsorge-Fortbildung. Und das ist richtig anstrengend, weil da ist man drin und dann wird man selber so beseelsorgt und das holt dann Dinge hoch. Und ich dachte mir, wow. Ey, das ist ein never-ending process, aber ich freue mich, heute hier zu sein, weil wir sind ja genau in dieser Serie Kingdom of Heaven. Das Himmelreich ist da. Ich liebe diesen Untertitel. Das Himmelreich ist da und das ist das, was Jesus gepredigt hat. Überall, wo er hinkam, hat er gesagt, hey, kehrt um, weil das Königreich Gottes ist nah. Es ist da und da passieren Dinge und ich feiere das, dass wir uns einfach mit diesen drei total weihnachtlichen Themen auseinandersetzen dürfen mit Freude, mit Gerechtigkeit, mit Frieden. Und ich habe letzte Woche ganz spontan in Ehingen und in Heilbronn predigen dürfen zum Thema Gerechtigkeit. Und ich fand es so faszinierend, mich selber nochmal in dieses Gerechtigkeitsthema reinzudenken, weil wir bei Gerechtigkeit ja ganz oft immer an diesen gesetzlichen Part denken von da ist ein Gesetz. Und wenn ich das lebe, dann habe ich gerecht gehandelt oder wenn es gebrochen wurde, eben nicht. Übrigens habe ich direkt vorher geschafft, auf dem Weg hierher ein ganz dummes Gesetz zu brechen, indem ich mich blitzen lassen habe und dachte mir so, Mist, gar nicht so gut gehandelt, aber das Schlimme ist, dass ich dass das Auto läuft auf meine Mama und dann hat sie gemeint, ja, das kriege ich den Strafzettel. Dann sage ich, nein, das war ich, du darfst schon sagen, ich war das ist kein Problem. Aber das Schöne ist, dass wir heute ein bisschen über Frieden nachdenken wollen und ich weiß nicht, wie es dir so geht, jetzt gerade auch in dieser Vorweihnachtszeit, ob das für dich eher so eine Zeit ist, wo du sagst, hey, ich freue mich drauf, weil hey, bald ist Weihnachten. Also ich weiß noch, als Kind war das für mich immer die schönste Zeit, so die Lichter. Ich bin tatsächlich so ein Kerzentyp auch. Ich bin zwar ganz schlecht im Dekorieren, bei mir zu Hause sieht es auch überhaupt nicht weihnachtlich aus, aber ich liebe es, irgendwo hinzukommen, wo Kerzen sind und wo schön weihnachtlich dekoriert ist. Das macht dann so ein bisschen Weihnachtsstimmung in mir. Aber für mich sind tatsächlich so diese letzten Wochen eines Jahres auch immer ganz persönlich immer die stressigsten, weil ich bin dann immer noch so im Reflektieren, was war das Jahr über, was habe ich für Pläne für nächstes Jahr, was steht an, was hat Gott vorbereitet, was sehe ich da schon, was sehe ich da nicht. Und das ist manchmal so eine Phase, wo ich merke, schlimm, stressig, Druck. Und dann denke ich mir, wow, wie gut ist es, dass wir Sonntagmorgens dann hier in so einen Gottesdienst kommen können, einfach mal ein paar Minuten sagen, wir schieben das mal beiseite, wir fokussieren uns auf den, der da gekommen ist tatsächlich, weil Advent heißt ja eigentlich Ankunft und diese Zeit des Vorbereitens, dass Jesus kommt und dass er wiederkommen wird, das machen wir im Advent. Und ich weiß nicht genau, ob ihr kennt ihr die Liebessprachen, diese fünf Liebessprachen? Ich weiß nicht, welches deine ist, aber meine absolute Not-Liebessprache ist Geschenke. Geschenke, also ich mag es, wenn ich ein Geschenk bekomme, da freue ich mich schon drüber. Aber ich bin richtig schlecht im Geschenke machen. So, also für mich ist es Stress hoch 10, wenn ich jemandem was schenken soll. Deswegen habe ich zu meinen Patenkindern gesagt, sagt mir genau, was ihr haben wollt. Also was ihr euch vom Christkindle wünscht und so. Und dann frage ich mal, ob ihr brav genug wart, dass ihr das auch bekommt. Aber ich merke so, ich bin da richtig schlecht drin. Und wenn du Menschen in deinem Umfeld hast, die Geschenke lieben, die das auch lieben, wenn du dir Gedanken machst und dann nicht irgendwas kaufst, so, also der Klassiker, dieser Amazon-Gutschein, das Paradebeispiel zu sagen, ich weiß eigentlich nicht, was ich dir schenken soll, deswegen kriegst du einen Amazon-Gutschein. Und ich bin aber selber jemand, der sich natürlich schon auch über Geschenke freut, aber wo ich mir auch denke, ich bräuchte den ganzen Geschenke-Part auch überhaupt nicht, für mich persönlich. Aber ich freue mich immer drüber, weil warum schenken wir uns eigentlich an Weihnachten was? Wir schenken uns, das ist ja total cool. Normalerweise kriegt man ja an Weihnachten und am Geburtstag Geschenke, vielleicht auch mal drüber hinaus auch noch ein paar, aber das sind so die zwei Feste, wo man definitiv zweimal im Jahr was geschenkt bekommt. Und das Coolste ist, dass wir an Weihnachten einen Geburtstag feiern von jemand anderem und wir die Geschenke bekommen. Und das finde ich irgendwie eigentlich auch noch wild und denke mir, hey, so, so gut. Und wisst ihr, was wir eigentlich geschenkt bekommen haben? Ach, ich liebe das in der Weihnachtszeit, das ist einer meiner absoluten All-Time-Favorite-Bibelverse. Das ist nämlich Jesaja 9, die Verse 5 und 6. Da heißt es, denn uns wurde ein Kind geboren, könnt jetzt auch sagen, ein Kind geschenkt, uns wurde ein Sohn geschenkt. Auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Er heißt wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Seine Herrschaft ist groß und der Frieden auf dem Thron Davids und in seinem Reich wird endlos sein. Er festigt und stützt es für alle Zeiten durch Recht und Gerechtigkeit. Dafür wird sich der Herr, der Allmächtige, nachhaltig einsetzen. Ihr müsst euch vorstellen, das ist eine Prophetie über Jesus gewesen, ungefähr 1000 Jahre bevor Jesus auf diese Erde kam. Und dort wird schon beschrieben, wer er sein wird und was seine Attribute sind. Wunderbare Ratgeber. Das sind die Momente, wo ich mir denke, hey, ich in diesem Runterfahren und Reflektieren noch auch ab und zu nicht zu vergessen, hey, Jesus auch zu fragen, hey, was ist eigentlich dein Gedanke für die nächste Season? Was ist eigentlich dran? Was würdest du mir sagen, wo geht's hin? Weil wir machen ganz oft, treffen wir so Entscheidungen und wundern uns manchmal, warum manche Wege nicht ganz so gut laufen und im Nachhinein stellen wir fest, haben wir Gott eigentlich gefragt, was er dazu gedacht hat? Ich muss ehrlicherweise bei mir feststellen, nicht immer. Oder starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Hey, wenn wir heute über das Thema Frieden nachdenken wollen, dann, ich habe es überschrieben, die Predigt mit dem Thema Fürst des Friedens. Und das ist doch eine krasse Aussage, oder? All diese Punkte, die hier stehen, sind so geniale Attribute über Jesus. Und Jesus hat diesen und mehr Titel bekommen und einer davon war eben auch Fürst des Friedens. Und ihr kennt mich in der Zwischenzeit ein bisschen, ich mag es auch, wenn es interaktiv wird. Ich habe mir gedacht, ich möchte euch mal gerne fragen, was sind so die Begriffe, wenn ihr Frieden hört, die ihr da damit verbindet? Ihr dürft gerne kurz reinrufen. Also so, was ploppt bei euch auf, wenn ihr das Wort Frieden hört? Freude? Ruhe? Alles okay? Sicherheit? Geborgenheit? Entspannung? Harmonie? Jesus Christus? Amen, wir sind in der Kirche, da ist Jesus, Bibel und Gott immer die richtige Antwort. Ich weiß, ich glaube, jeder von uns ist wahrscheinlich schon mal in einen Raum reingelaufen, in dem ein schlafendes Baby lag. Oder wer von euch ist schon mal in einen Raum reingelaufen, wo ein schlafendes Baby drin lag? Egal was dein Stress war vorher, in diesem Moment, wo du diesen Raum betrittst, es ist wie weg. So, weil plötzlich willst du das Kind nicht aufwecken und ich so, oh Gott, jetzt muss man still sein. Man fühlt sich plötzlich wie so in der Bibliothek, man flüstert nur noch. So den Streit, den man gerade noch vor der Türe hat, der wird plötzlich nicht vor dem Kind. Und ich finde es ganz spannend, als meine Tochter in diesem Babyalter war und ich in den Raum reingekommen bin, wenn sie geschlafen hat, das hat sich sofort auf mich übertragen. Diese Ruhe, die sie da ausgestrahlt hat, war sofort bei mir und ich dachte mir, ach, jetzt lege ich mich einfach dazu. Und habe das dann auch oft genug gemacht, das war die schönste Zeit. Das sind die Phasen, wenn die Kinder noch nicht laufen und nicht krabbeln können, dann lege ich dich einfach mit denen mittags hin. Ich bete immer, dass meine Tochter recht schnell erkennt, wie wertvoll Mittagsschlaf auch wieder sein darf. Aber ich finde tatsächlich, Frieden ist so ein Begriff, der ist ganz schwer zu fassen, weil er so viele verschiedene Facetten hat. Und ich habe mal ein paar Kommentare gewälzt und mal geguckt, was sagen denn die schlauen Menschen, die viel und viel dazu gelesen und studiert haben. Und wie beschreiben die denn Frieden? Und einer schreibt zum Beispiel, Frieden in der negativen Form bedeutet Abwesenheit von Kampf und Krieg. Also, und das Positive, haben wir auch gerade schon ein paar Begriffe davon gehört, ist Sicherheit, Wohlergehen und Harmonie. Also wenn wir die negative Seite von Frieden uns anschauen, dann stehen wir am Ende da und sagen, okay, wir haben halt Frieden. So. Wir haben keinen Krieg, wir haben keinen Kampf in unserem Leben. Und wir können in Deutschland gerade auch sehr froh sein, dass wir das auch immer noch nicht haben. Es gibt andere Teile auf dieser Welt, wo das ganz anders aussieht gerade, wo sie sich denken um die Weihnachtszeit, das könnte friedvoller sein vielleicht. Und trotzdem gilt Frieden in allen traditionellen Religionen als erstrebenswert. Obwohl auch jede einzelne dieser Religionen gute Argumente findet für Kampf. Also egal, ob du jetzt im Islam bist, im Christentum, im Judentum, wir sehen auch in der Bibel immer wieder, dass dort Kriege geführt wurden und dass es gute Gründe anscheinend gab, um Krieg zu führen. Das sind so Momente, wo ich mir manchmal so die Frage stelle, okay, wo? Ich sehe jetzt keinen guten Grund, Krieg zu führen, aber im Alten Testament gibt es den Begriff Shalom für Frieden. Und der bezeichnet nicht nur das Fehlen von Gewalt, sondern, und das finde ich richtig schön, einen lebensförderlichen Zustand in der Gemeinschaft von der Familie bis zum Volk und allen Völkern. Das ist eine krasse Dimension, oder? Gucken wir mal, sind wir mal ganz ehrlich, gucken wir mal in unsere Familien rein. Wie viel Shalom haben wir in der Vorweihnachtszeit in unseren Familien? Ich kenne Geschichten, wo man sich allein nur über die Dekoration streitet und sich überlegt, ist der Baum jetzt schön oder nett? Ist er schön mit gelben Kugeln, mit roten Kugeln oder mit blauen Kugeln? Da kann man sich drüber streiten. Zack, ist der Shalom weg. Kein lebensförderlicher Zustand, keine Ermutigung, keine Einheit, keine Harmonie mehr. Shalom bedeutet auch die segensreiche Interaktion zwischen Mensch und Natur sowie die Versöhntheit zwischen Gott und Mensch. Der Zustand, den wir gerade eben besungen haben, was Jesus am Kreuz gemacht hat, war Shalom zu bringen, Frieden zwischen dir und Gott, zwischen mir und Gott. Und was ich auch ganz spannend finde, dass es im altorientalischen und alttestamentlichen Gedanken Set einfach auch ist, dass es einen Gegenbegriff zu Frieden gibt. Und der heißt Chaos. Chaos ist die Gegenkraft zu Frieden. Und es heißt, dass Jesus als König der Könige, als Fürst des Friedens, dass er kommt und dass er Gerechtigkeit und Frieden und Harmonie durchsetzen wird, sobald er kommt. Und ich möchte dich mal zu Beginn von dieser Predigt auch ein bisschen mit einer Frage einfach mal auf den Weg schicken. Und die Frage lautet folgendermaßen: Wo herrscht in deinem Leben gerade Chaos? In welchen Situationen, in welchen Beziehungen? Und nimm das mal mit auf die nächsten paar Minuten. Jesus hat, habe ich vorhin gesagt, wenn er losgelegt hat zu predigen, kam eigentlich immer der gleiche Satz zu Beginn. Er sagte: Kehrt um, weil das Reich der Himmel ist nah. Kehrt um, tut Buße, verändert euren Lebensstil, weil der Himmel ist hier. Neue Gesetzmäßigkeiten. Und im Matthäusevangelium startet Jesus seinen Dienst damit, dass er eine Predigt, wahrscheinlich die wichtigste Predigt, ich behaupte, es ist die wichtigste Predigt, weil es die einzige ist, die wirklich auch niedergeschrieben ist von Jesus, die Bergpredigt, mit der startet er und legt los. Und das Erste, was er bringt, sind die sogenannten Seligpreisungen. Ich weiß nicht, ob du die Seligpreisungen auf dem Schirm hast. Sie sind eigentlich total spannend, weil sie spielen immer zwischen zwei Polaritäten. Und zwar zwei ganz extremen Polaritäten. So, zum Beispiel, letzte Woche habe ich einen Vers rausgenommen beim Thema Gerechtigkeit, wo es heißt, selig sind die, die nach Gerechtigkeit streben, auch wenn sie verfolgt werden. Wo ich mir denke, wow, Jesus, super ermutigend. Ich soll nach Gerechtigkeit streben, nach Werten vom Reich Gottes und mich dann auch noch freuen, wenn alle auf mich draufhauen. Wow, sehr cool. Aber Jesus sagt es ja nicht einfach so. Er verspricht uns auch ein bisschen was dabei. Und ich finde das cool. In Matthäus 5, Vers 9 heißt es: Glücklich sind die, die sich um Frieden bemühen. Denn sie werden Gottes oder Kinder Gottes genannt. Ich sehe da ein bisschen einen Auftrag drin. Wir können nicht mit Jesus unterwegs sein und es okay finden, wenn wir bewusst keinen Frieden stiften. Jesus kommt und sagt, hey, wir sollen seine Nachfolger sein. Jesus sagt, mein Auftrag ist, dass ich Frieden bringe. Also darf ich drüber nachdenken, wo brauche ich Frieden in meinem Leben? Und das Krasse ist, wenn wir das anschauen, ich liebe das, in meiner Bibel stehen so coole Kommentare auch immer mit dabei, wo einfach aufgezeigt wird, dass in den Seligpreisungen geht es ganz oft um weltliche Werte gegen göttliche Werte. Und die stehen ganz, eigentlich fast immer in einem direkten Widerspruch zueinander. Und ich finde es total spannend, dann auch zu sehen, hey, am Ende sagt Gott, wenn wir, also glücklich sind all diejenigen, die es hier auf dieser Welt nicht so gut haben werden am Ende des Tages. Warum? Weil sie am Ende im Himmel sein werden. Weil sie dort ihre Gerechtigkeit bekommen werden, weil sie dort, spricht uns, heiter kommen werden und dort das erleben dürfen. Die Seligpreisungen, keine einzige Seligpreisung verspricht uns Heiterkeit. Keine einzige Seligpreisung verspricht uns Vergnügen. Bin ich eigentlich auch noch blöd, wenn ich ehrlich bin, wo ich mir denke, ach komm Jesus, so ein bisschen Spaß dürfte doch sein, oder? Nicht, dass Jesus gegen Spaß ist, aber auch keine einzige Seligpreisung verspricht uns irdischen Wohlstand übrigens. Aber sie verspricht uns Segen von Gott. Und das ist viel, viel mehr wert. Und Segen und von Gott gesegnet zu sein bedeutet, unabhängig von äußeren Umständen Hoffnung und Freude zu erfahren. Zu sagen, hey Gott, egal was gerade in meinem Leben alles im Chaos liegt, egal was gerade alles irgendwie im Zerbruch ist, ich habe Hoffnung mit dir an meiner Seite, dass es sich verändern kann. Egal in welche Richtung. Und ich glaube, dass Hoffnung und Freude zwei extrem wichtige Komponenten von Frieden sind. Weil wenn ich keine Hoffnung habe, dann werde ich auch nicht versuchen, Frieden zu stiften, weil ich habe ja keine Hoffnung, dass es gut wird. Und ich glaube, wenn ich keine Freude habe und wenn ich nur Hoffnung habe, dass es irgendwie anders wird, aber nicht, dass es gut wird, also diese Freude irgendwo ein Stück weit fehlt, ist es genauso herausfordernd. Und jetzt könnten wir anfangen und sagen, okay, wir streben einfach jetzt nach unserem Frieden. So, Hauptsache mir geht's gut. So, das ist das, was die Gesellschaft uns sagt. So, dir soll es gut gehen und ich mir meiner mir, Herr, segne doch uns vier und alles ist okay. Und wenn es doch mir gut geht, geht es ja dem anderen vielleicht auch besser. Nein, so funktioniert Reich Gottes nicht. Reich Gottes ist immer auf den anderen fokussiert. Auf meinen Mitmenschen, auf meinen Gegenüber, der Jesus vielleicht auch noch gar nicht kennt. Dem darf ich genauso mit Frieden und Freude begegnen, wie dem, der mit mir hier sonntags neben mir in der Church sitzt. Und ich habe eine Geschichte gelesen, der eine oder andere von euch wird sie kennen, die mich immer wieder neu berührt, weil ich bin so ein alter Doku-Fan. Also ich weiß nicht genau, wie ihr Dokumentationsfilme und sowas findet. Ich liebe das. Also ich glaube, es gibt auf, was ist N24 und ZDF Info, es gibt, glaube ich, keine Doku über den Ersten und Zweiten Weltkrieg, die ich nicht dreimal mindestens gesehen habe. Und ich habe tatsächlich, ist genau das, Erster und Zweiter Weltkrieg sind so zwei Dokumentationsebenen, die ich ultra spannend finde, weil sie mir die Abartigkeit der Menschheit auch immer wieder vor Augen führen. Zum Beispiel im Ersten Weltkrieg kann man sehen, wie schnell, also zum einen, wie grausam Menschen sich gegenseitig sein können und wie schnell sie dabei sind, neue Ideen zu entwickeln, sich Hauptsache ultra viele Schmerzen zuzufügen. Weil viele der Waffen, die im Ersten Weltkrieg entwickelt wurden, waren nicht dafür da, um zu töten, sondern um endlos Schmerzen zu verursachen. Krass. Und es gibt aber in diesem Ersten Weltkrieg gibt's eine Geschichte, die mich total berührt hat und wo ich sie diese Woche wieder gelesen habe, ich auch wirklich bewegt war innerlich. Und es geht um das Weihnachten 1914. Und wir sind im ersten Jahr des Kriegs und die ganzen jungen Menschen, die dort im Krieg waren, waren alle enthusiastisch und gesagt, wir sind so gut trainiert, wir sind so gut ausgebildet, nach ein paar Tagen haben wir eh gewonnen. So, das dachten dummerweise alle Seiten, die mitgemacht haben. Und entsprechend waren sie auf einmal in einer Situation, dass sie monatelang in diesen Grabenkämpfen waren und es ging einen Meter vor, 10 Meter zurück, wieder ein paar Meter vor und wieder hin und her. Und dann war plötzlich Heiligabend und eigentlich hatten alle den Wunsch, es sind in so gut wie allen Tagebüchern, die man so lesen kann aus dieser Zeit, war so dieser Wunsch, ja, an Heiligabend bin ich wieder daheim bei meiner Familie. Die Realität war, no way. Wir wissen, dass es sogar noch 4 Weihnachten weiter immer noch so war. Aber in diesem ersten Weihnachten gibt es eine Erzählung, wo die Deutschen und die Briten sich gegenüber gesessen sind und plötzlich in der Stille der heiligen Nacht Weihnachtslieder gesungen wurden. Und dieses Bild unter anderem ist damals gezeichnet worden und entstanden und um die Welt gegangen. Das sind Deutsche und Briten, die zusammen um einen Weihnachtsbaum stehen und Weihnachtslieder singen. Die sich bis einen Tag davor noch gegenseitig die Köpfe weggeschossen haben, stehen plötzlich da und merken, es geht eigentlich um was ganz anderes. Es wird erzählt, dass wahrscheinlich die Briten sind unbewaffnet rübergelaufen gekommen und haben gesagt, hey, wir wollen gerne mit euch Weihnachten feiern. Ich finde es immer noch faszinierend, dass sie das einfach gemacht haben. Und daraus entstand dann zum Beispiel das nächste Bild auch, dass sie zusammen Fußball gespielt haben. Wie krass. Vom einen Tag auf den anderen sind sie dabei, sich gegenseitig umzubringen, weil sie glauben, für etwas Größeres zu kämpfen, wo es sich lohnt. Und dann gibt es diesen Moment, wo sie merken, es geht eigentlich um ganz andere Dinge. Sie tauschen Geschenke aus, sie tauschen damals Tabak aus, Schokolade. Sie zeigen sich die Bilder ihrer Familien gegenseitig. Das ist der Zauber der heiligen Nacht. Dieser Friede, der passieren kann, wenn du dich auf das Richtige fokussierst. Weil sie haben plötzlich gemerkt, es geht um mehr als um Territorium. Es geht um mehr als irgendwas. Leider hat dieser heilige Friede, der dort passiert ist, und es wird überliefert, dass es entlang dieser Frontlinie an mehreren Stellen über Wochen und ja, also bei einigen waren es ein paar Tage, bei anderen waren es mehrere Wochen, bei anderen gab es auch diesen Frieden gar nicht in dieser Zeit. Also es gab auch Abschnitte, wo sie sich auch über Weihnachten und weiter beschossen haben. Aber es ist so schade, oder, dass dieser Moment des Friedens nur so ein Fingerschnippen lang da war. Und vielleicht kennst du das auch, wenn wir jetzt auf Weihnachten zugehen. Ey, wie oft saß ich schon zu Hause am Tisch und dachte, eigentlich ist gerade gar nicht alles geklärt und eigentlich ist es gerade richtig schräg. Und ich weiß, dass es, wenn wir hier weggehen und Weihnachten vorbei ist, auch wieder richtig schräg wird. Aber jetzt haben wir diesen Moment, wo wir Frieden leben, Waffenruhe haben. Und ich finde es interessant, weil Frieden ist nicht nur... Entschuldigung, bin auf den Knopf gekommen. Frieden ist ein Zustand, den Jesus verkündet hat und den er gesagt hat, als seine Nachfolger sollen wir ihn als Auftrag ausleben. Und wisst ihr, Frieden können wir uns nicht erkämpfen. Ich glaube, das ist ein Trugschluss. Jeder Krieg, der geführt wird als Friedensmission, ist einfach ein schöner Begriff für irgendwelche Idioten, anders kann ich es leider nicht sagen, müssen sich die Birne wegschießen. Und leider sind oft diejenigen, die gar nichts damit zu tun haben, diejenigen, die es ausführen müssen. Und für Frieden braucht es mindestens 2 Parteien. Warum braucht es 2 Parteien, die sich für Frieden einsetzen? Weil wenn nur einer aufhört zu kämpfen, heißt es ja nicht, dass der andere auch aufhört. Das heißt, wenn einer aufhört zu kämpfen, ist es wie wenn er aufgibt und sich einfach überrennen lässt und es erträgt. Und wisst ihr, Paulus hat auch was über Friede geschrieben in Philipper 4, Vers 7. Und da heißt es, ihr werdet Gottes Frieden erfahren, der größer ist, als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann. Sein Friede wird eure Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren. Paulus schreibt es im Kontext von Angst und Sorge. Er saß zu diesem Zeitpunkt in einem Gefängnis und die Gefängnisse damals waren nicht mit Bett und Fernseh und Klo ausgestattet, sondern das war eher ein dreckiges, schäbiges Loch. Und in diesem Moment ist ein Paulus da, der sagt, hey, eigentlich meine Umstände sind richtig schlimm. Ich hätte jetzt wirklich das Recht, jammern zu dürfen und zu sagen, nein, alles läuft nicht gut, ich bin doch für Jesus unterwegs. Hey, er hat die Seligpreisungen quasi gelebt. Er hat gesagt, ich verkündige das Reich Gottes und lande dafür im Gefängnis. Was macht er? Er nutzt die Chance und sagt, wenn ich schon hier bin, dann bekehren wir halt ein paar Gefangene. Super. Das Mindset muss man erstmal entwickeln. Ich weiß nicht, ob ich, wenn ich im Gefängnis sitzen würde, direkt drauf kommen würde und sagen würde, oh, das ist eine Chance, jetzt Menschen für Jesus zu gewinnen. Wahrscheinlich würde ich erstmal da sitzen und sagen, Mann, warum bin ich hier? Aber Gottes Friede unterscheidet sich vom Frieden in dieser Welt, weil er ist so anders. Er ist nicht so richtig greifbar für uns. Und wir sind ja so geprägt, dass wir immer versuchen, alles irgendwie zu kategorisieren und einzuordnen und zu sagen, okay, wie muss es, so kann ich es verstehen und greifen. Und das ist das Spannende, weil wahrer Friede liegt nicht einfach nur im positiven Denken oder in Konfliktfreiheit oder in guten Gefühlen. So, solange ich mich gut fühle, habe ich Frieden. Sondern er entspringt eigentlich aus dem Wissen, dass Gott am Ende des Tages alles im Griff hat. Und dann haben wir plötzlich wieder Hoffnung und Freude, weil ich weiß, egal wie schlimm die Situation jetzt gerade ist, am Ende hat Jesus versprochen, wird's gut. Und das ist auch das, was eigentlich, wenn wir über das Himmelreich sprechen, wenn wir sagen, okay, was sind denn die Gesetzmäßigkeiten, die im Reich Gottes gelten, dann ist das das, was wir für uns annehmen dürfen und sagen dürfen, hey, wir dürfen das wie so ein Bürgerrecht für uns wahrnehmen, dass das schon gilt. Wir erleben es vielleicht nicht immer. Wir erleben nicht in jeder Situation unseres Lebens und Alltags Frieden gerade, aber wir dürfen davon ausgehen, dass es kommen wird und dass der Sieg schon lange errungen ist, haben wir vorher schon gesungen. Und durch Frieden Gottes kannst du Sorgen in deinem Herzen oder in deinem Herzen, also dein Herz vor diesen Sorgen bewahren. Weil ich glaube, es wird keinen Moment in unserem Leben geben, wo wir uns nicht anfangen könnten zu sorgen, wo wir nicht anfangen könnten zu überlegen, oh, am Ende des Geldes ist noch so viel Monat übrig. Wie oft habe ich diesen Gedanken schon gehabt und dann erleben dürfen, okay, Gott versorgt. Er macht das auf verrückte Art und Weise, aber er tut's. Wie oft habe ich schon gedacht in Gesprächen, hey, das ist so festgefahren, da gibt es keine Möglichkeit mehr, dass es vorwärts geht. Und ich gesagt habe, okay, Gott, ich kann es nicht, aber mit dir an meiner Seite hoffe ich, dass es funktioniert. Und plötzlich sind Durchbrüche passiert, die ich nicht mehr erwartet habe. Der Schreiber vom Hebräerbrief formuliert es folgendermaßen in Hebräer 14, Vers 12, Vers 14, schreibt er, versucht mit allen Menschen in Frieden zu leben und bemüht euch, ein heiliges Leben nach dem Willen Gottes zu führen, denn wer nicht heilig ist, wird den Herrn nicht sehen. Tougher Vers. Die Leser des Hebräerbriefs, die damaligen, haben verstanden, weil sie diese rituellen Waschungen noch vorher kannten, die man gemacht hat, bevor man in den Tempel gegangen ist, wussten, reinigen und heilig sein vor Gott bedeutet auch Dinge klären und sich eben auch reinigen und verschiedene Stationen durchzugehen. Aber sie wussten, wenn sie unrein in den Tempel reingehen, hat das Konsequenzen. Es geht so weit, dass der Hohepriester, der ins Allerheiligste durfte, der hatte zum Beispiel so ein Glöckchen am Fuß und ein Seil dran, dass wenn er irgendwas vergessen hat, richtig zu waschen und vor Gott zu bekennen, bevor er ins Allerheiligste geht, hat sie ihn niedergestreckt und er war tot. Warum? Weil in Gottes Heiligkeit und Herrlichkeit kann Sünde und wir nicht leben, wenn wir nicht rein vor ihm sind. Und das Glöckchen war am Fuß, dass die wo draußen noch gehört haben, er läuft noch. Okay, er lebt noch. Und wenn das Glöckchen aufgehört hat, dann war die Schnur da, damit sie ihn dann einfach rausziehen konnten, weil die anderen durften ja nicht ins Allerheiligste rein. Und ich finde das krass, weil dieses Bild haben die Hebräer vor Augen gehabt, die Juden vor Augen gehabt, wenn sie das gelesen haben. So, das ist ein Bild, das haben wir oft nicht mehr, weil wir kommen halt einfach in den Gottesdienst, ob wir jetzt extra Sonntagmorgens noch unter die Dusche gesprungen sind oder nicht. Das ist ein schönes Add-on, aber es ändert auch nichts. Ich kann auch ungeduscht in die Kirche kommen und es fällt vielleicht nur bedingt auf. Aber wir werden nicht direkt vom Heiligen Geist niedergestreckt, weil wir jetzt irgendwie Dinge noch nicht geklärt haben in unserem Leben. Sondern das ist das Schöne an Kirche, dass wir genau mit diesem Zustand hierher kommen dürfen. Und Kirche sind für mich zwei Dinge. Krankenhaus und Dusche. Und stell dir vor, wenn du jetzt schon geduscht, in deine Dusche steigen würdest, dann macht es ja eigentlich nicht so viel Sinn, dass du da hingehst. Weil du gehst ja in deine Dusche, um sauber zu werden. Deswegen Halleluja, herzlich willkommen, wenn in deinem Leben Dinge nicht klar sind. Herzlich willkommen, wenn du Probleme hast und sagst, ich habe keine Ahnung, wie ich mich da Gott nähern soll, so gut, dass du hier bist. Wir wollen dir helfen. Weil es ist so wichtig, dass wir verstehen, Sünde in unserem Leben verstellt immer unseren Blick auf Gott. Und wenn wir Gott sehen wollen, müssen wir Dinge aus unserem Leben freiräumen, wegschaffen, damit es passieren kann, damit wir uns Gott nähern können. Und Heiligkeit, so nennt man das übrigens, wenn man versucht, ein heiliges Leben zu führen und einen Zustand zu erreichen, der Jesus immer ähnlicher wird, ist mit einem Leben in Frieden verbunden. Und die rechte Beziehung, also diese geklärte Beziehung zu Gott, führt im Normalfall auch immer zu geklärten Beziehungen mit meinen Mitmenschen, mit meinen Mitchristen. Und ich habe gerade schon angesprochen, ich war gestern auf einem Seelsorgeseminar und es hatte den Schwerpunkt dieses Wochenende, da ging es um Vergebungsprozesse. Und das ist ziemlich spannend, weil ich saß da drin und dachte, wow, das ist ja ein niemals endender Prozess am Ende des Tages. Weil wenn ich das eine vergeben habe, ploppen wieder neue Dinge auf und es ploppen neue Dinge auf und es ploppen neue Dinge auf. Und ich denke mir manchmal, wie frustrierend. Ich bin ja gar nie am Ende. Das Schöne ist, ich habe immer die Möglichkeit, mich zu entscheiden, ob ich den nächsten Schritt gehen möchte oder nicht. Ob ich den nächsten Prozess angehen möchte oder nicht. Aber eigentlich ist es ein liebevoller Wink Gottes, zu sagen, hey, es gibt gerade etwas in deinem Leben, das ist nicht ganz gut. Lass uns das mal anschauen. Und das ist schmerzhaft. Hey, ich saß da gestern drin, da kamen Dinge bei mir hoch, wo ich mir dachte, wow, wow. Gott, ich habe jetzt gerade gar keine Lust, darüber nachzudenken, weil das ist sehr schmerzhaft gerade. Und ich dann aber gemerkt habe, wie Gott zu mir kommt und sagt, hey Sven, du musst ja auch nicht alleine machen. Und es gab einen Moment, wo wir, fand ich eigentlich ziemlich cool, wo wir sowas aufgeschrieben haben, wo Gott uns gerade einfach so was ganz Bewusstes aufgezeigt hat. Und es war ganz klar, Gott hat mir eine Sache gezeigt und ich habe sie aufgeschrieben und ich habe das gehabt, dass ich, das gab dann so verschiedene Stationen und eine Station war, dass man das eben im Zwiegespräch vor Jesus ausbreitet. Und ich weiß, ich bin am Anfang, bin ich da gesessen, ich hoffe, ihr könnt das jetzt alle sehen, wenn ich mich hier hinsetze, und ich saß da und habe das so vorgelesen und ich hatte diese richtig gebeugte Haltung und dachte so, boah, wie ich kann doch jetzt nicht so vor meinen Gott kommen gerade, ey, mit dieser Sache. Und plötzlich spüre ich, wie so eine Hand auf der Schulter plötzlich habe und so ein Flüstern im Ohr vom Heiligen Geist, der sagt, nehmen wir erst mal eine andere Haltung ein. Setz dich mal aufrecht hin. Klar, das ist eine Sache, die ist nicht cool, aber wir bringen sie gerade ans Kreuz. Deswegen ist es so wichtig, du darfst mir in die Augen schauen. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, wenn dein Kind, oder wenn du keine Kinder hast, vielleicht bist du Erzieher oder Lehrer oder sonst was, was gibt es noch? Sozialpädagoge. Habe ich alle? Nee, ich habe nicht alle. Aber egal, ihr wisst, einfach all diese Gruppen, die mit Kindern arbeiten und Jugendlichen. Wenn die was verbocken, was ist das Erste, was sie machen meistens? Gucken dich nicht mehr an. Sie versuchen, sie machen sich manchmal klein. Gut, es gibt auch die so abgebrüht sind und sagen, ist mir doch egal. Aber normalerweise, also wenn meine Tochter was verbockt, dann dreht die sich weg von mir. Und dann will die nichts mehr mit mir zu tun haben, weil sie denkt, ich mag sie jetzt nicht mehr. Und das war gestern so ein Moment, wo ich mir dachte, ey, wie oft bin ich als erwachsener Mann, der Jesus in seinem Herzen hat, an diesem Punkt, dass ich denke, ich kann gerade nicht mit dem Ding jetzt zu Jesus kommen. Und Jesus denkt sich, du Idiot, genau jetzt solltest du kommen. Und das war so dieser Moment, wo ich mir dachte, hey, wow, diese Haltung, dieses neue Ding zu sagen, hey, und was ist meine Identität? Meine Identität ist Sohn Gottes. Prinz des Reichs Gottes. Ein Prinz steht ganz anders da. Und ich konnte es vor Jesus bringen, ich konnte Dinge klar machen und ich habe am Schluss hatte ich so eine Phase, wo ich einfach angefangen habe, ihn anzubeten, weil ich gemerkt habe, hey, das sind Dinge weggebrochen gerade, die mir unheimlich zu schaffen gemacht haben und ich merke, hey, so gut, dass zum Ende des Jahres nochmal so ein Moment da war, wo man das hochholen konnte. Und auch hier, Vergebung ist ein ultra wichtiger Prozess, dass wir, und ich habe da gelernt, dass es eben dieses innere Vergeben gibt, wo ich jemandem anderen vergebe. Und dann gibt es ja irgendwann diesen Moment, wo Gott sich wünscht, eigentlich im besten Fall haben wir am Ende des Tages Versöhnung. Das heißt, wir gucken uns alle wieder in die Augen, wir sprechen es an, wir klären es miteinander und alles ist wieder cool. Jetzt wissen wir in der Realität aber, dass es leider ganz oft gar nicht so ist, weil mein Gegenüber muss sich auch dafür entscheiden, das anzunehmen. Und wie oft habe ich das schon erlebt, dass ich zu jemandem gegangen bin und gesagt habe, hey, ich habe da XY, ist mir passiert, ich habe da, keine Ahnung, schlecht über dich geredet und Gott hat mir das aufgezeigt, dass es nicht so cool war. Und die Person dann gesagt hat, ja, ist mir egal, ich will diese Beziehung mit dir nicht mehr aufbauen. Und es ist schmerzhaft, weil die Bibel sagt ja, wir sollen versuchen, mit allen Menschen im Frieden zu leben. Und da bin ich dankbar, dass der Hebräerbriefschreiber hier das Wort versucht schreibt. Weil es steht nicht drin, lebt mit allen Menschen in Frieden, sondern er sagt, versucht es. Versucht ein Leben zu leben und Prozesse zu gehen, auch Vergebungsprozesse zu gehen, damit ihr an den Punkt kommt, mit Menschen wieder Versöhnung aufbauen zu können. Und ob das nachher passiert oder nicht, liegt nicht in deiner Hand. Aber du hast dich so weiterentwickelt, an den Punkt zu kommen, zu sagen, ich möchte das gerne. Und auch wenn uns nicht immer danach ist, sollten wir das tun. Warum? Wenn wir es nicht tun, gibt es eine ganz, ganz schlimme Konsequenz. In Hebräer 12, 15 lesen wir, achtet aufeinander, damit niemand die Gnade Gottes versäumt. Seht zu, dass keine bittere Wurzel unter euch Fuß fassen kann, denn sonst wird sie euch zur Last werden und viele durch ihr Gift verderben. Wenn wir Dinge nicht in diesen Vergebungsprozess nehmen, wenn wir nicht sagen, ich sehne mich danach, dass Frieden herrscht in meinem Leben und im Leben mit meinen Mitmenschen, dann kann das zu einer bitteren Wurzel werden in unserem Leben. Und das ist ziemlich tragisch. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, dass du... Und was ist so eine bittere Wurzel? So eine bittere Wurzel ist, ich bin verletzt worden von irgendjemandem und kleiner Spoiler an dieser Stelle, in 99% der Fälle weiß dein Gegenüber nicht, dass er das getan hat. Es gibt manche Fälle, wo das Menschen bewusst machen, ja, aber in den meisten Fällen, dein Gegenüber kennt deinen Triggerpunkt nicht. Der weiß nicht, welcher Satz dich in deiner Kindheit verletzt hat und den du mit dir rumträgst, weil du ihn nicht bearbeitest. Liegt auch ehrlicherweise nicht unbedingt in seinem Aufgabenbereich, sondern wenn du merkst, da gibt es Dinge in deinem Leben, die dich triggern, dann ist das eigentlich ganz oft ein liebevoller Wink des Heiligen Geistes, der sagt, hey, lass uns das mal anschauen. Und so eine bittere Wurzel kann wachsen. Das ist wie so ein Samenkorn, das wir in den Boden pflanzen und da kann ein Riesenbaum draus werden. Ich weiß nicht, ob ihr das Bild vom Senfkorn kennt. Das ist den würdet ihr hier vorne, wenn ich ihn jetzt in der Hand hätte, würdet ihr den gar nicht sehen können. Es wird ein Baum, der wird bis zu 6 Meter groß. Aus so einem Korn, das man hier vorne in meiner Hand nicht mal wahrnehmen würde. Genauso funktioniert eine bittere Wurzel in unserem Leben. Wenn wir zulassen, dass Verletzungen in so eine Haltung uns bringen, wo wir anfangen zu grollen und wo wir sagen, nein, ich habe aber jetzt auch das Recht, da sauer zu sein und es hat mich verletzt und die XY hat sich nicht entschuldigt bei mir und ich halte das fest, dann ist die Frucht daraus, die entsteht, ist Neid und Streit und Unmoral auch und es ist so wichtig, dass wir genau in diesem Prozess sagen, okay, Heiliger Geist, zeig du mir Dinge auf, die in meinem Leben gerade nicht gut laufen und fang an, sie zu heilen. Fang an, sie zu verändern. Zeig mir, wo Bitterkeit in meinem Leben gerade ist und wo wir sie angehen wollen. Weil Frieden ist kein Zustand, den du und ich herbeiführen können. Das braucht immer den Heiligen Geist. Es braucht immer die Kraft Gottes, dass wir Frieden in unserem Leben erleben. Warum? Weil wir es aus uns raus nie umsetzen würden. Weil es sich auch manchmal ganz gut anfühlt, sich im Matsch zu suhlen und zu sagen, ich will jetzt aber gerade da drin sein. Und wisst ihr, Weihnachten ist die Zeit des Schenkens. Keine Angst, ich werde jetzt keine Kommerzwerbung einbauen und sagen, ihr müsst jetzt tolle Geschenke kaufen. Sondern ich will uns nochmal bewusst machen, Jesus hat uns das krasseste Geschenk geschenkt, was man sich vorstellen kann. In Johannes 14, Vers 27 heißt es, ich lasse euch ein Geschenk zurück. Wow, Jesus hat Geburtstag und verschenkt selber was, ne? Wie gut ist das? Meinen Frieden, meine Hoffnung, meine Freude, meine Gerechtigkeit, das lässt er uns zurück. Und der Friede, den ich schenke, ist nicht wie der Friede, den die Welt gibt. Deshalb sorgt euch nicht und habt keine Angst. sorgt euch nicht und habt keine Angst, weil ich habe Frieden für euch. Hey, mit dem Frieden Gottes in unserem Leben brauchen wir weder die Gegenwart noch die Zukunft fürchten. Egal wie tragisch manche Dinge vielleicht sich noch entwickeln werden. Egal wie oft wir vielleicht hinstehen und schreien, Jesus, komm am besten jetzt zurück, weil ich ertrag's nicht mehr, was in dieser Welt passiert. Und wenn du heute hier bist und sagst, hey, mein Leben hat gerade auch diese Momente von Chaos, von Stress, von Unruhe, dann lade ich dich ein. Wir wollen jetzt gleich einen Moment machen, wo wir den Heiligen Geist einladen, uns das aufzuzeigen. Warum? Weil wenn er es uns aufzeigt, dann können wir es angehen. Weil wir sind Meister im Wegschieben und sagen, naja, das mache ich morgen. Und dann machst du es morgen. Und am Morgen sagst du, ich mache es morgen. Warum? Weil Jesus bringt den einzig wahren Frieden. Der ganz anders sein wird, wie wir es uns vorstellen. Und er ruft uns auf, dass wir Friedensstifter werden. Dass wir das, was er gepredigt hat, dass wir es nicht nur hören, sondern die Bibel sagt, dass wir Täter des Wortes werden. Und ich will uns diesen ersten Bibelvers nochmal vor Augen führen. Matthäus 5, Vers 9. Glücklich sind die, die sich um Frieden bemühen, denn sie werden Gottes Kinder genannt. Unser Umfeld darf es sehen, dass wir mit Jesus unterwegs sind. Unser Umfeld darf es erleben, dass wir mit Jesus unterwegs sind. An Weihnachten reden wir ganz oft über dieses Licht der Welt, was uns geschenkt wird. Wir symbolisieren das mit Sternen, wir symbolisieren das mit Kerzen, mit Lichterketten. Aber es sind am Ende des Tages sind es tote Symbole, wenn sie nicht mit Leben gefüllt sind und wenn sie nicht mit etwas gefüllt sind, wo wir sagen, Geist Gottes, wo darf ich es umsetzen? Und ich habe mir überlegt, ich würde gerne einen Action-Step mit euch machen, einfach euch einladen. Rechts und links liegen Papierstreifen, die gehen jetzt einmal rum. Und wir wollen einen kurzen Moment mit einem Instrumental machen, wo du dich fragen darfst und wo du den Heiligen Geist vor allem fragen darfst. Hey, wo gibt es gerade Dinge in meinem Leben, wo Chaos herrscht? Vielleicht hat Gott dir schon während der Predigt ein paar Punkte gezeigt, wo du sagst, hey, Jesus, da brauche ich den Heiligen Geist aber richtig heftig gerade. Oder vielleicht gibt es gerade Beziehungen, wo du sagst, hey, bevor ich nächste Woche über Weihnachten mit meiner Familie am Tisch sitze, gibt es Dinge, die ich vielleicht vorher klären möchte. Oder sollte. Möchte ist falsche Begriff. Klären sollte. Warum? Streb nach Frieden. Versuch alles, was in deiner Macht steht, dafür zu tun, Frieden mit deinen Mitmenschen zu haben. Wenn du vielleicht keine konkrete Beziehung gerade hast, wo du sagst, hey, keine Ahnung, hier, dies, das, dann überleg dir, gibt es vielleicht gerade eine Situation, in der du steckst, die sich für dich unruhig anfühlt, wo du keinen Frieden drüber hast. Dann schreib das gerne auf. Und ich will dich einladen, weil ich bin ein Fan von was Aktivem dann zu tun, dann auch, weil Aufschreiben ist das eine. Aber ich glaube, es hat immer noch eine Symbolkraft, wenn wir Dinge auch ans Kreuz bringen. Deswegen steht hier vorne das Kreuz. Ich lade dich ein, wenn du das, was du aufgeschrieben hast, falte den Zettel einfach zusammen. Ich verspreche dir, es wird keiner lesen. Wir werden es nachher wegschmeißen, schreddern, anzünden. Irgendwie werden wir es vernichten, sodass keiner lesen kann, außer Gott, der das gerade schon sieht, was du im Herzen hast. Und egal, ob du es aufschreibst oder nicht, Gott kennt dein Herz und weiß eh, was du da draufschreiben solltest. Und ich lade dich ein, ansonsten noch kurz für mich aufzustehen und zu beten. Und dann während dem Song einfach, wenn du das Gefühl hast, hey, jetzt, ich habe Dinge aufgeschrieben, leg es einfach vor dieses Kreuz. Und es ist so wichtig, dass wir an dieser Stelle nicht drüber nachdenken, ob mein Sitznachbar davor geht oder nicht. Der Geist Gottes arbeitet meistens so, dass er jetzt gerade vielleicht dein Herz schon schneller schlagen lässt, weil du merkst, das ist für mich gerade dran. Also so ist es bei mir ganz oft, dass ich merke so, boah. Und dann tu es einfach. Bring es davor. Und es ist auch egal, was dein Nachbar aufschreibt oder nicht. Oder ob er was aufschreibt oder nicht. Das ist dein Moment mit dem Heiligen Geist, wo er dir Dinge zeigt. Und Jesus, ich danke dir für deine Gegenwart. Ich danke dir, dass du jetzt genau hier bist. Dass du uns Dinge zeigen möchtest, in denen gerade Chaos herrscht. Und Jesus, wir strecken uns aus nach dem, dass du dieses Chaos beherrschen darfst. und dass du in dieses Chaos Frieden hineinbringen darfst, Jesus. Und ich danke dir, dass du ein Gott der Heilung bist und dass du es liebst, wenn wir Beziehungen auch wieder heil werden lassen, Jesus. Danke, dass du Situationen heil werden lässt, jetzt, Jesus. Und wenn wir uns ausstrecken und vorwärts schauen nach Weihnachten, auf die Weihnachtsfeiertage, danke, Jesus, dass du einen Unterschied machen möchtest. Danke, dass du uns Kraft geben möchtest, das eine oder andere vielleicht auch persönlich anzusprechen. Den einen oder anderen Prozess anzufangen zu gehen. Und keine Angst, es muss nicht morgen erledigt sein, sondern Prozesse dürfen ihre Zeit dauern. Wichtig ist zu sagen, Heiliger Geist, danke, dass du mich führst in diesem Heilungsprozess und in diesem Weg, den du mit mir vorhast.